Das Dokument erkläre einige Aussagen über die Lehre der Kirche, stelle die Identität der Kirche Christi in den Mittelpunkt und beleuchte die Grundlage der ökumenischen Ausrichtung. Das noch einmal in Zusammenfassung, und das betont auch der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller.
Ja, in diesem Dokument steht genau das drin, was unsere Ekklesiologie, also unsere Kirchenlehre über die Kirche, schon immer gesagt hat, vor dem Konzil, in den Konzilsdokumenten und auch in den Dokumenten des nachkonziliaren Lehramtes, und es wird hauptsächlich eben abgehoben auf die Identität der Kirche Jesu Christi, wie er sie gewollt und gegründet hat, dieser großen geschichtlichen Wirklichkeit, die wir eben die katholische Kirche nennen, die besonders daran zu erkennen ist, dass sie aufbaut auf dem Primat des Apostels Petrus, was vom Papst ausgeübt wird und in der Gemeinschaft vom Papst und all der Bischöfe, die in Gemeinschaft mit ihm stehen. Daran kann man eben auch die Kirche als ein geschichtlich identisches Subjekt erkennen.
Nun steht ja auf den ersten Blick nichts Neues drin. Die Verfasser des Dokuments sagen selber, wir wollen einfach mit Klarheit nochmal einige Aussagen der katholischen Lehre über die Kirche in Erinnerung rufen. Was ist denn, sagen wir mal, der besondere neue Akzent dieser 5 Fragen und der Antworten?
Ja, es geht auch wie in dem Dokument über die außerordentliche Form der lateinischen Liturgie darum zu zeigen, dass mit dem Konzil kein Bruch eingetreten ist, weder dogmatisch noch liturgisch noch auch moraltheologisch. Auf der einen Seite sagen ja bestimmte Formen von Traditionalisten, das Konzil hat einen Bruch gebracht, während auf der anderen Seite eine sogenannte progressistische Auslegung auch von einer kopernikanischen Wende in der Grundauffassung der Offenbarung und der Kirche auch spricht.
Das Dokument sagt, wir rufen in Erinnerung, dass es gewisse unannehmbare Auffassungen gab, wollen die zurückweisen, weil seit dem Zweiten Vatikanum waren die Theologen geradezu herausgefordert zu produzieren, und das war nicht immer so der kirchlichen Lehre entsprechend. Könnten Sie als Dogmatiker mal einige dieser unannehmbaren Auffassungen kurz skizzieren?
Ja, es gibt ja eben diese Auffassung, dass man sagt, es gibt gleichsam diese unsichtbare Kirche Jesu Christi, die sich veranschaulicht oder manifestiert oder konkretisiert in diesen konkreten existierenden Gemeinschaften der Katholiken, der Orthodoxen, der vielen Gemeinschaften, die es aus dem Raum des protestantischen Christentums heraus gibt. Und die sollten dann gleichsam nur pragmatisch auf der horizontalen Ebene zusammenarbeiten und sagen, auch wenn wir gegensätzliches Bekenntnis haben und Auffassung haben in wichtigen Glaubensfragen, sagen wir trotzdem, dass wir letztlich das Gleiche damit meinen. Insofern wäre es völlig gleichgültig, ob das Weihepriestertum konstitutiv ist für die Kirche oder nicht konstitutiv, ob es der Primat des Papstes konstitutiv ist oder nicht konstitutiv ist, ob es eine Wesensverwandlung in der Eucharistie gibt oder auch nicht. Dann wäre das ja alles nur reine menschliche Zutat, und dann wären wir irgendwie so einem allgemeinen Gottesglauben verbunden und vereinigt, aber eben nicht so, dass die Offenbarung in ihrer ganzen Konkretion auf uns zukommt und dass wir eben auch verpflichtet sind, um unseres Heiles willen alles das zu glauben und anzunehmen, was Gott uns in seiner Offenbarung sagen wollte. Das wäre doch eben ein ekklesiologischer Relativismus und damit auch eine Aufhebung des Wesens und der Bestimmung der Kirche. Und die Kirche könnte an ihrem eigentlichen Auftrag auch nicht mehr gerecht werden. Christus hat ja doch nicht mehrere Kirchen gegründet und gewollt, sondern er will ja ganz klar die Einheit aller derer, die an ihn glauben, der einen Kirche, deren universale Hirte der Papst ist. Und der Papst ist ja eben auch der, dem das Wort Petri gilt. Diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und es ist eine sichtbare Wirklichkeit, die man eben in der geschichtlichen Identität daran erkennen kann, dass doch die Einheit mit dem Nachfolger Petri und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm ein ganz wesentliches Kennzeichen ist.
Warum gerade jetzt diese fünf Fragen und die Antworten darauf? Dieser Diskurs geht ja nun wirklich schon seit, ja, seit quasi dem Konzil. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, wir hatten ja zuletzt auch in der Erklärung Dominus Jesus mal die Zurückweisung des ekklesiologischen Relativismus. Es hat sich ja auch gezeigt, dass sowohl von Seiten mancher katholischer Theologen, aber auch von evangelischer Seite aus, glaube ich, nicht richtig bewertet worden ist. Aber ich glaube, die Thematik ist doch ebenso wichtig für den heutigen Ökumenismus, dass es, glaube ich, jetzt nochmal authentisch erklärt worden ist, was dieses Subsisted in heißt, wie es die Identität der Kirche Christi in der katholischen Kirche zum Ausdruck bringt, aber zugleich auch die Offenheit beinhaltet, um die vielfältigen Elemente der Wahrheit und der Heiligung auch anderen christlichen Gemeinschaften zu erkennen. Und es wird eben auch doch nochmal deutlich hinzugesagt, dass wir zwar die reformatorischen Kirchen nicht als Kirche im Eigentlichen, das heißt unter den Voraussetzungen katholischen Kirchenverständnisses als Kirchen anerkennen, aber dass doch eben aufgrund dieser wesentlichen Elemente, die es in diesen Gemeinschaften gibt, von einer Gegenwart auch der Kirche Christi diesen kirchlichen Gemeinschaften sprechen können.
Nun bietet ja der Kommentar vor allem, aber auch die Antworten eine ganz klare Basis für einen offenen und aber eben umgekehrt auch ehrlichen ökumenischen Dialog. Er wird ja in keinster Weise negiert, dieser ökumenische Dialog. Im Gegenteil, man spricht von einer neuen Offenheit nach dem Konzil. Leider, sage ich jetzt mal, waren aber die ersten Reaktionen aus dem protestantischen Raum in Deutschland sehr negativ. Bischof Huber sagt, das neue Dokument brüskiert, dem Kommentar könne man zwar noch was abgewinnen, aber den Antworten dann doch nicht. Sie sind als Ökumene-Bischof in Deutschland ja jetzt dann auch direkt damit konfrontiert. Sie müssen weiterhin Dialog führen, wollen das auch, müssen mit diesen Fragen umgehen.
Ja, die katholische Kirche ist ja von ihrem eigenen Wesen her, aber auch von ihrer Erklärung im Zweiten Vatikanum, ja unwiderruflich der Ökumene verpflichtet. Denn es heißt ja eben, dass diese Elemente der Wahrheit und der Heiligung als der Kirche Christi eigene Gaben auf die volle Einheit der Kirche in der schon bestehenden katholischen Kirche auch hindrängen. Wir erkennen die evangelischen Christen zweifellos in dem an, was sie an ekklesiologischen Elementen für sich auch beanspruchen oder auch haben. Das haben wir zuletzt auch zum Ausdruck gebracht in der gemeinsamen wechselseitigen Anerkennung der Taufe. Aber es kann von evangelischer Seite ja nicht erwartet werden, dass wir die evangelischen Kirchen so anerkennen, dass wir sagen, sind eigentlich Kirchen des katholischen Typs. Im 16. Jahrhundert eben gerade wegen eines anderen Kirchenverständnisses von der damals bestehenden Einheit der ganzen Christenheit in der katholischen Kirche getrennt hat, kann man eben nicht nachträglich erwarten, dass wir uns jetzt einfach einem evangelischen Kirchenverständnis stellen. Und wenn man jetzt einfach nur mit psychologischen Vokabeln reagiert, da könnten wir genauso gut auch uns betroffen zeigen, dass man von evangelischer Seite unseren Kirchenbegriff nicht anerkennt oder dass man immer wieder Versuche macht, am Sonntag statt der Eucharistiefeier einen ökumenischen Gottesdienst einzufordern. Da sind wir auch dann brüskiert, weil eben die Eucharistiefeier für uns am Sonntag nicht zur Disposition steht und keine Alternative darstellt zu einem ökumenischen Gottesdienst, zu dem wir sonst auch natürlich Ja sagen, an dem wir uns auch beteiligen. Ich glaube, da sollte man doch einfach fachlich auf der Diskussionsebene bleiben und einfach anerkennen, hier gibt es einen unterschiedlichen Kirchenbegriff, der eben auch dogmatisch unterschiedlich ist. Und hier müssen wir eben diskutieren und das zum Gegenstand auch der ökumenischen Dialoge und Auseinandersetzungen machen. Aber ich glaube, rein so psychologische Betroffenheitsreaktionen führen uns nicht weiter, denn wir wollen nicht die evangelischen Christen ärgern oder brüskieren. Das ist ja nicht die Absicht von uns und die kann uns auch eben nicht unterstellt werden, aber es kann auch nicht umgekehrt von uns verlangt werden. Nur um diese Reaktionen auf psychologischer Ebene zu vermeiden, dass wir dann mit unserem Kirchenverständnis hinter dem Berg halten.
Es könnte ja durchaus so auf eine gewisse Pattsituation, auf eine Verhärtung der Fronten in dieser Frage hinauslaufen. Das darf aber ja nicht sein, ist auch von keiner Seite angedacht. Wie ist aus Ihrer Sicht die Lösung aus dieser, ja, wo ist der Ausweg aus dieser Sackgasse? Oder sehe ich das zu schwarz und die gibt es gar nicht?
Ja, die Schwierigkeiten, von denen Sie sprechen, die gibt es natürlich eben seit 500 Jahren. Nur die Art und Weise hat sich geändert, wie wir mit diesen unterschiedlichen Grundpositionen eben auch umgehen. Wir leben ja nicht mehr im Zeitalter der Kontroverstheologie, in dem wir uns das sozusagen gegenseitig vorhalten und sagen, ihr anderen seid eben nur Irrlehrer und Heretiker, sondern wir stellen einfach nur nüchtern fest, das ist gerade im Kirchenverständnis seit 500 Jahren die wesentliche Differenz gibt und es ist die Frage, wie wir darauf reagieren. Wir haben ja seit 50, 60 Jahren auch immer wieder ganz große und großartige Dialogergebnisse, in denen doch auch in vielem auch eine Annäherung schon geschehen ist oder die gröbsten Missverständnisse beseitigt worden sind. Und es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass wir einfach bei diesen Dialogergebnissen, die wir auch gerade im deutschsprachigen Raum in reichem Maße haben, aber auch im internationalen Dialog vorweisen können, dass wir einfach daran weiterarbeiten. Es gibt da wichtige Studien auch im internationalen Bereich, im Bereich der USA, wo auch evangelischer Seite man sich diesem Hauptthema auch wieder annähern kann. Was bedeutet eigentlich apostolische Sukzession? So ist das Bischofsamt konstitutiv, die Kirche, was ergibt sich daraus für das Weihesakrament? Und eben auch die Frage, wie gibt es ein Amt in der Kirche, das nicht von uns Menschen selbst gemacht wird, uns vorgegeben wird, das die universale Dimension der Kirche auch repräsentiert, also das, was der Papst ist, als sichtbares, immerwährendes Zeichen und Prinzip und Fundament der Einheit der universalen Kirche. Nur in dieser Richtung können wir, glaube ich, eben auch weitergehen. Aber wir als Katholiken haben doch eben eine andere Vorstellung von dem, was Einheit der Kirche ist und wie sie dann auch konkret verwirklicht werden kann. Denn von evangelischer Seite die Einheit der Kirche mehr transzendent anzusiedeln ist, war dann die sichtbaren Kirchentümer auch in ihrer Bekenntnisverschiedenheit auch nebeneinander bestehen können. Aber das ist eben gerade nicht unsere Sicht, so wie sie katholisch ist, aber auch wie sie im Prinzip doch auch von den orthodoxen Christen gesehen wird.